Danke, Wolfgang. Das wünsche ich mir, dass ihr überhört, was von mir kommt und an dem festhaltet, was von Gott kommt heute hoffentlich, was er euch heute sagen will. Wir machen heute mit dem Markus-Evangelium weiter und da möchte ich Maxi nach vorne bitten, der uns heute die Stelle vorlesen wird. Danke, Maxi, dass du dich dazu bereit erklärt hast, sehr spontan. Er hatte keine Zeit zum Üben. Also habt Nachsicht.
Okay. Und als Jesus im Schiff wieder ans...
Also es handelt sich um Markus 5, 21 bis 34. Ist vielleicht gut für euch zu wissen.
Okay. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihm sehr und sprach: Meine Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und er folgte ihm, und es folgten ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten und viele Ärzte und alle ihr guter Ruf aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von ihnen hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt, und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund.
Schön, danke. Das ist eine sehr interessante Stelle. Und ich greife mir heute nur einen kleinen Teil davon raus, von dem, was man darüber eigentlich alles sagen könnte. Am Anfang von Vers 21. Nur nochmal die ersten drei Verse für den Kontext. Kontext ist ja immer sehr wichtig, dass wir wissen, in welchem Zusammenhang geschieht etwas, weil teilweise der Kontext natürlich gerade das, was gesagt wird, ganz entscheidend beeinflussen kann. Der Kontext, also hier, vorher hatten wir schon vor ein paar Wochen gehört, treibt Jesus oder heilt einen Besessenen, wie es bei mir steht, und dieser reist dann rum in die 10 Städte und so weiter, also Jesus tut ein Wunder. Und danach begibt er sich in ein Schiff und fährt hinüber, und ein Oberster der Synagoge namens Jairus kommt zu ihm und bittet ihn, sein Töchterlein zu heilen. Also Jesus ist jetzt eigentlich auf dem Weg zu dem Haus des Oberst, um dorthin zu gehen und sein Töchterlein, was gerade im Sterben liegt, zu heilen. Darum wurde er gebeten. Das ist das, was passiert. Und er versucht eben dorthin zu kommen, und wie wir das auch schon in vergangenen Wochen immer wieder gehört hatten, Jesus hat mittlerweile so einen Ruf, dass er kaum durchkommt, dass er also von einer großen Menschenmenge bedrängt wird. Und seine Jünger praktisch wie Bodyguards ihn versuchen, durch diese Menge durchzuschieben. Und hier haben wir eine Frau, von der wir wissen, dass sie, oder von der gesagt wird, dass sie zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre den Blutfluss hatte. Also eine chronisch Kranke, würde man heutzutage sagen, die über sehr langen Zeitraum erkrankt war. und die nicht nur sehr lange erkrankt war, sondern auch schon versucht hatte, mit all ihrem Hab und Gut zu vielen Ärzten zu gehen und versucht hatte, diese chronische Krankheit loszuwerden, diese zu heilen. Aber es konnte ihr da niemand helfen. Und ich denke, es ist eigentlich eine Person, in die sich jeder von uns gut hineinversetzen kann, weil jeder von uns so etwas erlebt hat. Nicht alle sind chronisch krank, aber es gibt viele, die chronisch krank sind und die kennen dieses Gefühl, wenn man alles versucht hat, wenn man alles, was man weiß, alles, was die Ärzte wissen, alles durchprobiert hat und alles gegeben hat, in der Hoffnung, dadurch geheilt zu werden und irgendwann die Möglichkeiten erschöpft sind und trotzdem keine Heilung kommt, wo man Heilung möchte, wo man Heilung braucht. Aber wir brauchen auch gar nicht unbedingt nur über Kranke zu reden. Es gibt genug andere, zum Beispiel nicht nur körperliche Gebrechen, auch psychische Gebrechen, Depressionen, die nicht geheilt werden können. Oder sei es Einsamkeit, die nicht geheilt werden kann. Wo man versucht, aus dieser Situation herauszukommen und alles da hineinzugeben, aber nicht keine Heilung, keine Besserung dafür findet. Arbeitslosigkeit wäre zum Beispiel ein anderes Beispiel dafür. Aber diese Frau macht etwas ganz Entscheidendes hier anders oder etwas Entscheidendes richtig, nämlich, dass sie auf diese Hoffnung, sie hat eben von diesem Jesus gehört und hat gehört von dem, was er getan hat. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt eben schon einige Menschen geheilt und halt Dämonen ausgetrieben, also schon Wunder getan und Wunder, die im Volk auch bekannt waren. Und sie hat von diesem Jesus gehört und hat den Glauben daran, dass er sie heilen wird. Steht sogar, wenn sie nur sein Gewand berühren würde, also nur noch nicht mal ihn, sondern nur seine Kleidung anfassen würde, dass sie allein durch diese Berührung schon geheilt werden würde. Also eine echte Glaubensheldin, von der wir hier lesen dürfen. Und das Entscheidende, und das ist eigentlich noch gar nicht mein Thema, aber ich möchte das nochmal hervortun, weil das sozusagen mein Dauerbrenner ist, das Entscheidende ist, warum wir von dieser Frau lesen, sie hat es auch getan. Sie hat nicht nur den Glauben darin gehabt, dass Jesus sie heilen würde, sondern sie ist auch hingegangen und hat ihn berührt. Sie hat sozusagen sich vor dieser Menge bloßgestellt und es ihn angefasst. Ich muss dazu sagen, dass nach dem Alten Testament sie unrein war. Eine Frau, die Blutfluss hat, ist unrein. Und wenn er ein chronischer Blutfluss ist, dann ist sie so lange unrein, wie sie diesen Fluss hat, also so lange unrein, wie sie krank ist, plus 7 Tage als Frist danach, um zu schauen, ob sie wirklich gesund geworden ist. Das heißt, ihr war es eigentlich auch streng verboten, jemand anderen anzufassen, weil dadurch, dass sie sein Gewand berührt, wird auch sein Gewand unrein. Alles, was sie anfasst, wird auch unrein, dadurch, dass sie unrein ist. Also sich überhaupt in diese Menschenmenge zu begeben, musste sie schon vielen, zumindest Leuten, die sie kannte, musste sie damit schon vor den Kopf gestoßen haben in dem Moment, weil es ihr eigentlich verboten war, einfach so alle um sich herum unrein zu machen, indem sie in diese Menge hineingeht. Aber sie wagt es eben trotzdem, weil sie den Glauben hat, dass dann etwas passieren wird. Und das nur mal, wie gesagt, noch nicht mein Thema, aber noch mal, wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr einen Traum habt, etwas, was euch gesagt wurde, vielleicht prophetisches Wort habt ihr bekommen, etwas, das geschehen soll. Fangt an, dafür etwas zu tun. Fangt an, einen Schritt dahin zu tun in diese Richtung. Wir sehen es an dieser Frau. Wir lesen von dieser Frau, weil sie einen Schritt getan hat und darauf etwas passiert ist. Wir lesen nicht von der anderen blutflüssigen Frau, die zu den ganzen Schriftgelehrten gegangen ist und darüber diskutiert hat, ob sie geheilt werden würde, wenn sie nur Jesus anfasst. Von dieser Frau lesen wir nichts, weil sie nicht geheilt wurde. Wir lesen von dieser Frau, weil sie geheilt wurde, weil sie etwas getan hat. Darum nochmal mein Drängen, wenn ihr tut etwas dafür, für das, was ihr seht, für das, was euch ins Herz gelegt wurde, geht den ersten Schritt. Wir sehen das auch an anderen Beispielen. Wenn wir zum Beispiel Mose und Pharao, Mose nehmen. Mose hatte den Ruf, geh zu meinem Volk und führe es in die Freiheit. Mose hat nicht gewartet, bis der Pharao zu ihm kommt. Er ist zum Pharao gegangen. Ja? Nehmen wir David und Goliath. David wurde gesalbt. Er wusste, er würde einmal König werden, weil er gesalbt wurde zum König. Und dann kommt Goliath und er sagt nicht, naja, mal gucken, ob Goliath vielleicht von alleine stirbt, irgendwann werde ich König sein, sondern aus der Gewissheit der Salbung heraus sagt er, mein Gott hat mich durch andere Dinge hindurchgeführt, ich bin zum König gesalbt, also gibt er mir auch die Kraft, Goliath zu erschlagen. Also er tut etwas, er geht ein Wagnis natürlich ein in dem Moment, er begibt sich in Lebensgefahr, aber weil er daran festhält, an der Verheißung, die ihm gegeben wurde. Also wenn ihr so etwas habt, wenn ihr einen Traum habt, den ihr in Erfüllung sehen wollt, wenn euch gesagt wurde, dass etwas passieren wird, wenn ihr ein Wort habt, was euch ins Herz gelegt wurde, geht dem nach. Fangt an, Schritte zu gehen in diese Richtung. Es ist immer schwierig, wie gesagt, David und Goliath, schönes Beispiel, sehr schwierig manchmal, aber es ist nötig, damit etwas passiert. Manche Dinge müssen angegangen werden, damit sie sich verändern. Gut. Aber worum es eigentlich heute gehen soll, ist nicht darum, was die Frau getan hat, sondern darum, was Jesus tut. Also die Verse 30 bis 34. Was tut Jesus? Diese Frau kommt zu ihm und sie berührt ihn. Wir lesen, dass er spürt, dass von ihm Kraft ausgeht und fragt, wer ihn berührt hat. Also er selber hat in dem Moment anscheinend noch nicht gewusst, wer ihn berührt hat. Seine Jünger sind dann auch so ein bisschen pampig und sagen, was erzählst du denn, wer hat mich berührt? Hier ist ein ganz großes Volk, alle haben dich berührt, also alle bedrängen dich hier gerade. Das heißt, die Frau war anscheinend auch interessant, nicht mal die Einzige, die Jesus berührt hat, aber sie war diejenige, zu der Kraft von Jesus ausgegangen ist. Aber Jesus hat hier eine besondere Sicht auf das, was passiert ist. Die Frau wurde ja geheilt. Das heißt, aus unserer Sicht ist ja das Wunder getan. Was will dann Jesus noch von ihr? Ja, könnte er weitergehen, sie ist ja geheilt. Aber er nimmt sich die Zeit, zu der Frau zu gehen, die jetzt in diesem Moment der besonderen Schwäche ist, die an ihrem vielleicht niedrigsten Punkt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich angekommen ist, weil plötzlich etwas passiert ist und sie es sich nicht erklären kann. Wir lesen danach, sie ist mit Furcht und Zittern ist sie danach zu ihm gekommen, weil sie wusste, was passiert war. Und Jesus nimmt sich die Zeit als erstes, nimmt sich die Zeit und erkundigt sich nach ihr. Diese Frau, die jetzt in diesem besonders schwierigen Punkt angekommen ist, für die interessiert er sich. Und Jesus hatte hier etwas Besseres zu tun. Ja, wir wissen, deswegen die Vorgeschichte, wir wissen eigentlich, weil wurde er gerufen zu dem Obersten, dessen Tochter im Sterben liegt. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, sie stirbt tatsächlich in dieser Zeit auch. Also bevor Jesus dort ankommt. Aber Jesus nimmt sich trotzdem die Zeit für diese chronisch Kranke, die geheilt wurde, um nochmal zu ihr zu gehen. Und das sage ich so darauf beharre ich so, weil es so oft vorkommt. Und ich sehe das bei mir, das ist keine Anschuldigung an euch. Aber wie viele Menschen gehen an mir vorbei, wo ich sehe, dass sie ein Gespräch bräuchten. Wo ich sehe, die Person will mit mir reden. Wo sogar Menschen sich nach mir ausstrecken und versuchen, ein Gespräch anzufangen. Aber weil ich zu verärgert bin über irgendwas anderes oder weil ich etwas anderes zu tun habe, gehe ich an ihnen vorbei und lasse sie stehen. Ich wünsche mir, dass wir diese Liebe, die Jesus auch in dieser Situation zeigt, dass wir diese Liebe für uns entdecken. Dass wir entdecken, was es bedeutet, so auf Schwache zuzugehen, auf die Menschen zuzugehen, die etwas brauchen. Und das tut Jesus im ersten Schritt, indem er sich die Zeit nimmt, sagt Stopp, alle stehen bleiben, wer hat mich gerade berührt? Und auch trotzdem Spott seiner Jünger, sich trotzdem diese Frau sucht. Die Frau kommt auf ihn zu, wir lesen, sie erzählt ihm, alles, was passiert war, sagt ihm die ganze Wahrheit. Und Jesus unterbricht sie nicht, er nimmt sich hier die Zeit, um ihr zuzuhören. In dieser Volksmenge, wo alle ihn bedrängen, wo ihn auch sicher zu diesem Zeitpunkt noch die Menschen bedrängt haben und die Jünger ungeduldig waren und schon lesen wir dann auch später, schon die Leute des Obersten kommen und sagen, ja komm, ist alles zu spät, deine Tochter ist gestorben. In diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Durcheinander, nimmt sich Jesus die Zeit und hört dieser Frau zu und hört ihr zu, was sie ihm sagt. Also auch wieder hier. Er nimmt sich die Zeit für sie, schenkt ihr Aufmerksamkeit und lässt sie ausreden. Er hört ihr zu. Er ist daran interessiert an ihrem Herzen. Er möchte von ihr erfahren. Er ist interessiert an ihr als Person. Für ihn ist es nicht nur eine Kranke, die geheilt wurde. Für ihn ist es ein Menschen, der Zuwendung braucht. Und er sagt als allererstes, Tochter. Und das ist für mich so etwas Besonderes, weil Jesus eine Identität ihr gibt in diesem Moment. Dadurch, dass die Frau sehr lange chronisch krank war, war sie, wie gesagt, immer wie eine Aussätzige. Sie durfte nicht berührt werden. Sie musste nicht vor den Toren der Stadt leben, aber sie war eben eine Unreine. Und gerade in dieser Zeit, wie gesagt, sie durfte, alles, was sie berührte, musste gewaschen werden danach. Auf dem Bett, auf dem sie schlief, durfte niemand anders sitzen, weil es gewaschen werden musste vorher. Sie durfte niemand anderen berühren, sie durfte nicht die Kleidung von anderen Menschen berühren. Sie war, für 12 Jahre, lesen wir, war sie eine Außenseiterin. Sie war verstoßen von der Gesellschaft, von dem normalen Fluss, in dem die Gesellschaft geht, und musste an dem Rand der Gesellschaft leben. Und jetzt plötzlich ist sie geheilt. Sie ist nicht mehr die, die krank ist. Sie ist nicht mehr die Unreine, sondern sie ist jetzt plötzlich die, die geheilt ist. Und Jesus geht eben noch weiter und nimmt sie an diesem Punkt, an dem sie steht, diesen Punkt, wo sie als Kranke steht, als ehemals Kranke, und stellt sie in die Mitte seiner Jünger. Wir wissen aus der anderen Geschichte, seine Jünger, die Menschen, die um ihn herum sind, die bezeichnet Jesus als Familie. Und er nimmt diese Frau und stellt sie mitten dort hinein, sagt, du Tochter, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Dadurch, dass du geheilt wurdest, dadurch, dass du Glauben bewiesen hast, dadurch, dass du dieses Wagnis eingegangen bist, gehörst du jetzt zu mir. Versteht ihr, nicht nur, dass Jesus sozusagen sie zu sich zählt, aber dass er sie zu überhaupt jemandem zählt. Diese Frau, die so lange alleine war, die so lange verstoßen war, die so lange all ihr Hab und Gut aufgewendet hat, die diese Sehnsucht hatte, wieder gesund zu sein und wieder teilzuhaben am Leben. Zu dieser Frau stellt sich Jesus in diesem Moment. Zu dieser Frau stellt er sich. Wisst ihr, in der Familie von Jesus, unter uns, darf es keine Außenseiter geben. Weil Jesus, wenn er zu uns kommen würde, wäre er derjenige, der sich zu den Außenseitern stellen würde. Das würde er als erstes tun. Er würde sich die suchen, die am Rand, sogar von uns noch am Rand sind, und würde sich zu denen stellen, weil das ist, was er ist. Jesus ist der sich zu denen stellt, die arm sind, zu denen stellt, die schwach sind, sich zu denen stellt, die keinen Trost haben, die Trost brauchen. Jesus kam nicht für die Starken, er kam für die Schwachen. Und genau das zeigt er auch hier wieder. Er geht zu dieser Frau und er stellt sich zu ihr. Und das ist unsere schöne Aufgabe, das sollen wir tun, das können wir tun. Das dürfen wir tun. An uns ist es, uns die zu suchen, die schwach sind, die Zuwendung brauchen, die vielleicht einfach nur Aufmerksamkeit brauchen, denen sich einfach nur jemand zuwenden muss, denen einfach nur jemand zuhören muss. Um die dürfen wir uns kümmern. Was macht er als nächstes? Er macht ihr Mut, er bestätigt sie, er lobt sie. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also diese 2, 3 Sätze, die er zu ihr spricht, er nimmt sich die Zeit, er ist ja extra stehen geblieben und hat nach ihr gesucht, um ihr zuzuhören, aber auch um ihr diese 3 Sätze zu sagen. Deswegen nehme ich die so genau auseinander, weil ich denke, dass sie ihm sehr wichtig waren, ihr das zu sagen, dass es über die Heilung hinaus noch mehr gebraucht hat. Und er weiß, dass sie noch mehr braucht als nur diese Heilung, als nur die körperliche Heilung, dass sie an der Seele, am Herzen geheilt werden muss. Und deswegen ist das so wichtig, was er ihr sagt. Und er sagt ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Was genau er damit gemeint hat, da kann man theologisch sich viel drüber streiten. Also gibt die einen, die sagen, tatsächlich ihr Glaube war es, der sie tatsächlich geheilt hat. Also dadurch, dass sie geglaubt hat, wurde sie geheilt. Und andere sagen, Jesus meinte damit, durch deinen Glauben wurde es dir möglich, dass du geheilt wirst. Aber da will ich gar nicht so genau drüber reden, weil da man viel drüber reden könnte. Aber wichtig ist eben, dass er ihr das sagt, dass er ihr sagt, dass er ihr Mut macht, dass er ihr sagt, das ist das, was, er redet nicht darüber, was sie falsch gemacht hat vielleicht in der Vergangenheit. Er sagt ihr, das ist das, was du richtig gemacht hast, das hat dich gerettet, das hat dich geheilt. Und segnet sie daraufhin noch, sagt ihr, geh hin in Frieden, sei gesund. Gib dir das auf den Weg praktisch mit. Was macht Jesus nicht? Ich denke, es ist immer natürlich das Erste zu lesen, was tut er, was steht da. Aber mir ist auch wichtig zu sehen, auch was er nicht tut. Weil ich es selber immer wieder feststelle, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der mir etwas beichtet, etwas sagt, was er falsch getan hat, dann ist immer die erste, eine weitere Beschuldigung praktisch. Also zu sagen, warum hast du das denn gemacht? Also wir sind nicht interessiert daran, dass die andere Person frei wird. Wir sind nicht interessiert daran, dass die andere Person daraus hinauskommt, dass sie von ihrer Plage befreit wird. Aber Jesus verschwendet keinen Gedanken daran. Er redet überhaupt nicht darüber, was war. Er redet gar nicht darüber, was in der Vergangenheit war. Er redet nur über das Jetzt und über die Zukunft. Er sagt, jetzt bist du befreit, jetzt bist du geheilt worden. Und auch in der Zukunft wirst du von deiner Plage befreit sein und du kannst in Frieden gehen. Er hört ihr zu und sie hat natürlich von ihrer Vergangenheit geredet. Sie hat ihm erzählt, was passiert war und ihm erzählt, dass sie geheilt wurde. Aber er redet darüber gar nicht. Er möchte, dass sie das von sich erzählen kann, dass sie es loswerden kann, ihre Vergangenheit. Aber er nimmt sie und stellt sie damit dann in die Zukunft. Er richtet ihren Blick auf die Zukunft. Er hat kein Interesse daran, nochmal nachzugraben, was in der Vergangenheit gewesen war. Und wir wissen, dass es gerade in der Kultur damals, dass Sünde und Krankheit ganz, ganz eng miteinander verflochten war. Deswegen auch später dann ein andermal Pharisäer mit einem Blinden zu Jesus gehen und ihn fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Vorfahren? Und Jesus sagt, keiner hat gesündigt. Und Jesus räumt auch hier nicht damit auf. Also er hat nicht den Blick für die Vergangenheit. Er fragt nicht, was hast du in deiner Vergangenheit falsch gemacht? Was haben deine Vorfahren falsch gemacht? Was könnte passiert sein, dass du krank warst? Er möchte nicht darüber reden, was in der Vergangenheit war. Sie ist geheilt worden und das ist das, was ihm wichtig ist. Dass sie frei sein kann für die Zukunft. Und das ist für mich das Zentrale, diese Liebe, mit der Jesus dieser Frau begegnet. Ja, er interessiert sich gar nicht für die Umstände, er interessiert sich nicht für alles Falsche. Er interessiert sich nur für diese Frau, wo diese Frau steht. Er sieht ihren Schmerz und das, was sie durchgemacht hat. Und er interessiert sich nur dafür, was diese Frau jetzt braucht. Und wir sind dazu berufen, auch mit dieser Liebe miteinander umzugehen. In der Bibel heißt es, dass man uns untereinander an unserer Liebe erkennen wird. Und ich möchte das irgendwann erleben, dass jemand auf der Straße sagt, ja, es müssten Christen sein, so wie die sich lieben. Aber das klingt jetzt schon so komisch, wenn ich das höre, weil ich denke, das hängt doch gar nicht miteinander zusammen. Das ist mein erster Reflex, wenn ich höre, das müssen Christen sein, so wie die sich lieben. Aber das ist das, wozu wir berufen sind. Wir sind dazu berufen, für den anderen da zu sein, den anderen zu sehen, nicht auf uns selbst zu schauen. Und das ist so schwierig, weil wir nicht so gemacht sind, weil es nicht natürlich für uns ist. Aber ich glaube, dass wir da immer mehr hinkommen sollen, dass wir immer mehr das üben sollen, in dieser Liebe miteinander umzugehen. Und deswegen möchte ich euch zu einigem herausfordern. Wenn das nächste Mal jemanden seht, der einfach nur jemanden braucht zum Reden. Redet mit demjenigen, geht nicht vorbei. Lasst den anderen ausreden. Hört dem anderen zu, zeigt Interesse an dem anderen. Zeigt dem anderen, dass ihr ihn liebt. Versucht diese Liebe, die Jesus uns gibt, versucht sie auch dem anderen zu geben. Nicht den anderen beschuldigen und nachbohren, wenn er etwas beichtet, sondern dem anderen vergeben. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Geschichten gehört von Christen, die untereinander sich jahrelang Sachen nachtragen, die jahrelang keine Vergebung für den anderen finden. Und das, wenn ich das höre, das zerbricht mir das Herz, da blutet mein Herz. Ich denke, es ist so, so traurig, wie viel Gefangenschaft und Schmerz da drin sind. Aber Jesus möchte, dass wir frei sind. Er möchte keine Gefangenschaft unter uns sehen. Er möchte keinen Schmerz unter uns sehen. Jesus ist der Herzen heilt. Was wir tun können, ist, zu dem anderen zu gehen und zu sagen, ich vergebe dir. Und Jesus, ich bin überzeugt davon, wenn wir diesen Schritt gehen, dem anderen unseren Schmerz sagen und Vergebung aussprechen, dass Jesus dann unsere Herzen heilen wird von dem, was sie zerbrochen hat. Und das ist natürlich nicht einfach, ja, das ist nichts, was man so mal macht. Aber wir sollten das wirklich üben, wir sollten dahinterher sein, diese Vergebung zu finden. Wisst ihr, das heißt ja, wir sollen einander vergeben, so wie uns vergeben wurde. Aber Gott hat uns vergeben, obwohl wir 100% in der Schuld sind. Er hat nichts falsch gemacht, wir haben nur falsch gemacht, ich habe nur falsch gemacht. Gottes Vergebung ist nicht davon abhängig, wer angefangen hat. Gott vergibt mir alles einfach aus Liebe. Lasst uns auch einander vergeben, auch wenn der andere angefangen hat. Auch wenn der andere vielleicht schuld ist. Auch wenn ich weiß, ich bin 100% im Recht, ich muss nicht, der andere muss. Dass ich trotzdem zu dem anderen gehe. Weil sich darin Liebe zeigt. Hört ihr das? Da, wenn ich weiß, ich bin im Recht und der andere, der hat angefangen und der andere hat nur aus Bosheit mir wehgetan, dass ich trotzdem hingehe und sage, du, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich weiß, was du getan hast und du hast mich verletzt, aber ich möchte dir vergeben. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus dann auch das Herz heilen wird, dass Jesus dann das hineingeben wird. Das ist das, wozu wir berufen sind, in dieser Liebe miteinander umzugehen. Und das wünsche ich mir zu sehen, dass wir das lernen können, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, auch so miteinander umzugehen. Und was wir selber dafür nicht tun können, was wir selber dafür nicht leisten können, das möchte ich im Gebet erwarten, dass Gott den Rest gibt. Amen.